Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung Physikalische Chemie 1. Das hier ist keine weitere Lehreinheit. Was jetzt folgt, ist auch nicht klausurrelevant. Nichtsdestotrotz ist es relevant. Ich möchte in diesem Abschlusspodcast die Intention, das Ziel, den Ansatz und die Arbeitsweise der physikalischen Chemie noch einmal abschließend zusammenfassen und dabei ein paar über den Tellerrand gehende Gedanken mit Ihnen teilen, die mir im Laufe der Aufnahme dieser Audio-Podcasts nach und nach gekommen sind. Das Folgende ist also kein technischer Lehrstoff, sondern adressiert einige ganz grundlegende Wieso-Weshalb-Warum-Fragen sozusagen, die, wie ich finde, ganz gut aus dem Blickwinkel der physikalischen Chemie gestellt werden können. Selbstverständlich wird das von Ihnen aber nicht in der Klausur verlangt. Vielleicht ist aber nichtsdestotrotz das jetzt Folgende langfristig gesehen für Sie und Ihre Entwicklung sogar relevanter als die Klausur. Na, das ist doch ein Teaser, der Sie vielleicht motiviert, jetzt hier dran zu bleiben und nicht gleich wieder auszuschalten. Wir haben in unserer Vorlesung Physikalische Chemie 1 mit der Thermodynamik und der Kinetik zwei von drei ganz wichtigen Brückenpfeilern der Brückendisziplin Physikalische Chemie kennengelernt, die ganz allgemein gesehen die Gebiete Chemie und Physik miteinander verbindet. Der dritte Brückenpfeiler, das ist die Quantenmechanik, die lernen Sie sehr ausgiebig noch in der PC2 und in der PC3-Vorlesung kennen. Wir haben dabei erkannt, worum es in der physikalischen Chemie ganz allgemein geht. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen soll, dann würde der lauten, die physikalische Chemie ist das Fach, das das Beste aus den Disziplinen Chemie und Physik zusammenbringt. Die Teildisziplin der Physik ist eine sehr grundlegende Wissenschaft, das heißt, die schaut nach sehr tiefliegenden Grundprinzipien in der Natur, behandelt dabei aber viele nicht sehr greifbare Phänomene, wie Kräfte oder Felder oder Wellenphänomene. Die Chemie hingegen behandelt Greifbares, nämlich stoffliche Materie, und erscheint daher gemeinhin konkreter als die Physik. Die physikalische Chemie verbindet nun beides. Sie ist eine Grundlagendisziplin wie die Physik, die sehr tiefgehende, fundamentelle Fragestellungen in den Fokus rückt. Wir haben in unserer Vorlesung vor allem viele Warum-Fragen kennengelernt. Dies aber stets bezieht auf konkrete, greifbare, stoffliche chemische Systeme. Das Ziel der physikalischen Chemie und unserer PC1-Vorlesung ist es, ein konzeptuelles Verständnis der Zustände, Phänomene und Vorgänge in der stofflichen Welt zu erlangen. Beispielsweise dahingehend, warum ein bestimmter Materiezustand bei bestimmten Bedingungen überhaupt so vorliegt und wie wir uns diesen auf Teilchenebene vorstellen können. Solch ein konzeptuelles, grundlegendes, fundamentelles Verständnis ist nicht nur wichtig, um im Chemiestudium erfolgreich die physikalische Chemie absolvieren zu können, sondern ist auch wichtig über Ihr Chemiestudium hinaus. Denn damit können Sie nichts Geringeres tun, als die Probleme von morgen lösen, von denen wir heute vielleicht noch gar nichts ahnen. Heutiges Fachwissen ist morgen unaktuell. Tiefergreifendes, fundamentelles, konzeptuelles Verständnis bleibt aber stets gleichsam relevant. Lassen Sie uns mal kurz bei diesem Gedanken bleiben und an Ihr konkretes persönliches Morgen denken. Das ist etwas, das ist Ihnen jetzt im zweiten Semester des Chemiestudiums, das ist das Semester, das die meisten von Ihnen haben, wenn Sie die PC1-Vorlesung hören, noch sehr weit weg und sehr ungreifbar. War bei mir im Studium übrigens genauso. Nichtsdestotrotz finde ich das lohnenswert, da mal einen kurzen Moment drauf zu verwenden. Was werden Sie eigentlich später für Berufe haben? Ja, das kann natürlich alles Mögliche sein. Aber was wird es denn typischerweise sein? Auf welche Art von Positionen, auf welche Art von Tätigkeit steuern Sie denn zu mit dem Chemiestudium? Na, jetzt glaube ich, habe ich Ihre volle Aufmerksamkeit. Das wird eine Führungsposition sein. Das Chemiestudium endet in aller Regel nicht mit dem Master, sondern mit der Promotion. Der Doktorat ist sozusagen der, in Anführungszeichen, Regelstudienabschluss in der Chemie. Und mit einem solchen Titel und mit der dahinterstehenden Qualifikation ist die natürliche Position in Ihrem späteren Berufsleben eine Führungsposition. Für alles andere sind Sie schlichtweg zu teuer und überqualifiziert. Nochmal, das scheint für Sie jetzt noch sehr weit weg zu sein. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, befinden Sie sich, ob Sie das jetzt wollen oder nicht, bereits auf dieser Spur. Sie haben sich für diese Route entschieden, als Sie sich für ein Chemiestudium entschieden haben, das eben in der Regel mit einer Promotion endet und Sie damit für eine Führungsposition qualifiziert. Generell, denke ich, werden wir uns weitestgehend einig sein, dass für Sie ein Beruf erstrebenswert ist, der ein erfüllender Beruf ist. Wir könnten es pathetisch auch so ausdrücken, dass der Beruf eine Berufung sein sollte. Sie gehören ja mit Ihrem jetzigen Dasein im zweiten Semester des Chemiestudiums zu den sogenannten Millennials. Und damit wird Ihrer Generation oft nachgesagt, sie wolle vor allem arbeiten, um zu leben, anstatt leben, um zu arbeiten. Sollte das so sein, dann kann ich das wirklich nicht verstehen. Und zwar nicht, weil ich zu einer anderen Generation gehöre, sondern weil es wirklich für mich keinen Sinn ergibt. In diesem Credo arbeiten sie ja dann am Ende nur für ihren Lebensunterhalt, das heißt für Gehalt. Gehalt wäre demnach dann so eine Art Schmerzensgeld. Das, finde ich, sollte nicht so sein, sondern vielmehr eine Kompensation und Anerkennung ihrer investierten Zeit und Leistung, die sie in einen Beruf hineinstecken, der für sie eine Passion ist. Sie verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit in diesem Beruf. Das sollten sie für mehr tun, als einfach nur, um sich das Leben damit finanzieren zu können. Was kann so eine Passion sein? Wenn man die Menschen früher gefragt hat, also noch in den Generationen vor mir, dann war oft eine Antwort, eine sehr ernst gemeinte Antwort, die manchmal erst hinter vorgehaltener Hand oder nach einem zweiten Glas Wein gegeben wurde, na, viel Geld verdienen, das ist mein Leitmotiv. Komisch nur, dass das Glücks- und Zufriedenheitsempfinden der Menschen nicht mit dem Geld steigt, sondern stattdessen eher die Häufigkeit und das Ausmaß psychosozialer Erkrankungen. Für besser halte ich es deshalb, im Berufsleben nach anderem zu streben und anstelle der Ausübung eines Berufes einfach nur zur Finanzierung, zur möglichst üppigen Finanzierung eines möglichst üppigen Lebensstils, nach einer sinnvollen, nach einer sinnstiftenden Tätigkeit als Passion zu suchen. Die pathetischste Passion ist natürlich, dass sie mit ihrem Beruf die Welt retten. Ich habe mal in einem Artikel in der Zeitschrift Forschung und Lehre von einer Studie gelesen, in der junge Menschen ihrer Generation eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen gestellt wurden. Und eine davon war, wollen Sie später lieber die Welt retten oder reich werden? Und eine Antwort, die oft gegeben wurde, war, na, beides. Jetzt muss ich Sie enttäuschen. Das geht leider nicht. Denn viele Probleme, die die Welt heute hat, gehen genau auf dieses eine, also das eben gerade genannte frühere Leitmotiv zurück. Wenn für Sie dann also lieber das andere Ihr Leitmotiv sein soll, dann nutzen Sie Ihr Chemiestudium und das, was Sie daran lernen, als Werkzeug, als Zeit der Vorbereitung dafür, um in Ihrer späteren beruflichen Tätigkeit Beiträge liefern zu können, die Sinn ergeben und dadurch Ihr eigenes Leben mit Sinn erfüllen. Schon jetzt können Sie das tun. Schon jetzt können Sie mitwirken und sinnvolle Beiträge leisten. Wie? Dazu folgender Gedankengang. Sie befassen sich ja jetzt schon mit Wissenschaft. Sie lernen wissenschaftliche Zusammenhänge und Prinzipien. Das haben wir ja auch in unserer Vorlesung hier und da angesprochen. Beispielsweise, wenn wir in so Seitenkommentaren Fragen adressiert haben wie, was ist eine gute wissenschaftliche Theorie? Was ist eine gute Hypothese? Wie funktioniert in der Wissenschaft der Erkenntnisgewinn? Was ist ein Modell? Und wie können wir Fundiertes von Bullshit unterscheiden? Bei all dem haben wir gelernt, dass die Wissenschaft vor allem sachbezogene Fragen stellt. Zum Beispiel in Form einer Frage an die Natur, die wir in Form eines wissenschaftlichen Experimentes stellen können und auf die wir von der Natur eine erstmal mathematisch-quantitative Antwort erhalten. Die Wissenschaft stellt also Fragen, die sich mit den Worten was oder wie auf den Punkt bringen lassen. Die Öffentlichkeit, die Politik, stellt hingegen eher Fragen vom Stil was nun oder wie also nun agieren. Wenn ich das so gegenüberstelle, dann scheint da eine gewisse Unvereinbarkeit, ein gewisses Agieren an zwei verschiedenen Ufern der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit und der Politik angedeutet zu sein. Beides muss aber natürlich gekoppelt sein. Eine rein interessante wissenschaftliche Arbeit, also eine reine Frage nach dem Was oder Wie, im Sinne von, ich will das jetzt einfach mal verstehen, wie das ist, die hat natürlich eine gewisse Coolness. Und Menschen, die sich das leisten können, die haben sich das auch immer schon geleistet. Also die Fürsten an ihren Fürstenhöfen vor einigen hundert Jahren, die hielten sich teilweise so Hofastronomen, einfach nur, weil das Stil hatte, rein aus Interesse getrieben, sich mit Naturphänomenen, in dem Fall konkret mit Phänomenen am Himmelsfirmament, zu beschäftigen. Wenn nun aber eine interessante wissenschaftliche Arbeit auch Relevanz hat, also eine relevante Arbeit darstellt, die also nicht nur die Frage nach dem Was und Wie, sondern auch die Fragen nach dem Was nun und wie weiter mit in den Fokus nimmt, wird sie sinnstiftend. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme des bisherigen Was zeigt uns leider, dass wir in der Vergangenheit als Menschheit viele Fehler gemacht haben. Ein griffiger Merksatz, der Konfuzius zugeschrieben wird, lautet, wer einen Fehler nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Genau an diesem Punkt beginnt meine, Ihre und unser aller wissenschaftliche Pflicht. Wir alle müssen die schwerwiegenden Fehler des menschengeprägten Zeitalters, des Anthropozäns und der großen Beschleunigung, die es zuletzt einschlug, korrigieren. Da diese gemäß des leider sehr eindrucksvollen wissenschaftlichen Papers Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, das wir in der Schlussbemerkung unserer 10. Lehreinheit besprochen hatten, unser aller Heimatplanet, auf dem sich alles befindet und all das stattfindet, was uns lieb und teuer ist, auf eine Bahn bringen, die uns in ein Dasein führen wird, das wir uns lieber gar nicht vorstellen mögen. oder möglicherweise noch schlimmer, dass unser Dasein dadurch komplett ausgelöscht wird. Nochmal, Sie als spätere Führungskräfte sollten sich jetzt schon fragen, darf ich, kann ich und will ich mit meiner zukünftigen Tätigkeit Entwicklungen fördern, von denen ich weiß, dass sie existenzbedrohend sind? Beantworten Sie diese Frage für sich. Ich will Ihre Antwort darauf gar nicht hören und ich bewerte das nicht, also schon gar nicht mit einer Zensur in unserem Modul hier. Wenn Sie aber eine Antwort für sich gefunden haben, dann stellen Sie sich die Folgefrage, warum dann nicht jetzt schon damit anfangen? Möglichkeiten dafür haben Sie mehr, als Sie zuerst glauben mögen. Gehen Sie mal auf die Suche. Wie damals als Kind beim Ostereier suchen, hatte ich gerade erst zu Hause beim Aufnehmen der ersten Podcasts dieses Streams, werden Sie erstaunt sein, wo Sie überall fündig werden. Und sich wie das Kind beim Ostereier suchen, über jeden dieser Funde freuen. Werden Sie doch zum Beispiel schon jetzt direkt in Ihrem jetzigen Umfeld politisch aktiv. Beispielsweise in der Fachschaft oder in den Gremien unseres Department Chemie, unseres Fachbereichs 09 und unserer Johannes Gutenberg Universität. In Ihrem Chemiestudium und als angehende WissenschaftlerInnen erlangen Sie Wissen, Verständnis und Kompetenz. Kurzum, Sie schaffen sich Ahnung. Leider haben wir im öffentlichen Diskurs zu viel Meinung und zu wenig Ahnung. Der Schriftsteller André Gide sagte einst trefflich, vertrauen Sie denen, die die Wahrheit suchen und misstrauen Sie denen, die sie gefunden haben. Aus unserer allerersten Lehreinheit wissen wir, wer die Leute sind, die die Wahrheit suchen. Genau genommen, wer die Leute sind, die das beste Abbild der Wahrheit suchen. Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn in der Wissenschaft tun wir genau dies. Wir suchen das beste Abbild der Wahrheit in einem stetigen Prozess des Sich-Emporirrens. WissenschaftlerInnen sind also Menschen des ersten Typus in diesem Zitat. Im öffentlichen Diskurs geben aber viel zu oft Menschen des zweiten Typus den Ton an. Mein, ja, nennen Sie es Appell an dieser Stelle an Sie ist, bringen Sie als angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Missbalance ins Gleichgewicht. Durch Mitwirken und Einbringen Ihrer Ahnung, wo immer sich Ihnen dafür eine Chance bietet. In Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis, in der Öffentlichkeit und gerne auch in politischer Arbeit, zum Beispiel in hochschulpolitischer Arbeit, wie gerade eben angedeutet. Nochmals an dieser Stelle, ich will Sie hier nicht belehren. Das ist kein curricularer Lehrstoff, den ich Ihnen hier darbiete. Und das ist auch ganz bestimmt nicht klausurrelevant. Es ist vielmehr ein Blick über den Tellerrand Ihres Dozenten, den dieser frei mit Ihnen teilt. Was Sie damit tun, ist Ihre Sache. Sie können das zum Beispiel egal finden und an dieser Stelle ausschalten. Ist okay. Ich freue mich natürlich, wenn Sie es nicht tun. Sie dürfen das auch kritisch sehen, ablehnen oder was auch immer. Solange Sie sich damit auseinandersetzen, bin ich schon froh. Ich möchte das bisher Gesagte jetzt nochmal auf einen sehr konkreten Punkt fokussieren, den ich oft schon im Laufe unserer Podcast-Serie angesprochen hatte. Die Thematik, die mir zurzeit am meisten am Herzen liegt. Und ich muss sagen, die mir leider zurzeit am meisten am Herzen liegt. Ich wäre froh, wenn da Platz für was anderes wäre. Der menschengemachte Klimawandel. Wie leite ich denn das jetzt über? Vielleicht so. Der Grund dafür, der es forciert hat, diese Vorlesung in ein digitales Audio-Podcast-Format zu bringen, war die Pandemie des SARS-Coronavirus 2 im Jahr 2020. Diese kurz als Corona-Krise umschriebene Situation ist eine Art Modellkrise für die Klimakrise. Einerseits zeigt sie uns nämlich, quasi wie unter einem Brennglas, wie ein für den Menschen bedrohliches Szenario erst durch den Menschen entsteht. Viren sind nämlich keine Lebewesen. Wir hatten in unserer Vorlesung ja gesehen, dass für Lebewesen Stoffwechselprozesse essentiell sind. Das ist in der Tat einer der drei Grundpfeiler des Lebens. Das Leben beruht im Wesentlichen auf den drei Grundprinzipien Stoffwechsel, Kompartmentalisierung und Reproduktion mitsamt Evolution. Viren haben nun allerdings nur zweierlei davon, nämlich Reproduktion und leider auch Mutation und Kompartmentalisierung. Sie haben aber keinen eigenen Stoffwechsel. Das heißt, sie sind keine Lebewesen. Sie sind auf Wirte angewiesen. Die Verbreitung dieses durch einige Lenkungskräfte in der internationalen Politik als unsichtbaren Feind bezeichneten Pathogens geschieht also nicht von selbst, sondern durch den Menschen. Durch die anthropozäne große Beschleunigung unserer Lebensweise. Durch die globalisierte Welt, durch 200.000 Flüge täglich und den sich stets beschleunigenden internationalen rapiden Austausch von Menschen, Waren, Daten und Geldmengen. Andererseits zeigt uns die sogenannte Corona-Krise aber auch, wie menschliche Reaktionsmuster auf solche Bedrohungsszenarien ausfallen. Mit allen Facetten, angefangen bei Hamsterkäufen, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, tief verwurzelte Angst bei einigen versus Ignoranz bei anderen Stichwort Corona-Partys, Hygienedemos und dergleichen. Und der Rolle von wissenschaftlichen Handlungsempfehlungen. Ich hatte ja an früherer Stelle schon mal gesagt, die Corona-Krise zeigt, dass Menschen nicht freiwillig, rational und vernunftgetrieben in der Lage sind, das Richtige zu tun. Also zumindest nicht in der kritischen Masse. Dass sie aber sehr wohl fähig und willig sind, sich daran zu halten, wenn es durch politische Rahmensetzung vorgegeben wird. Aber ich muss diesen sehr griffigen Satz jetzt allerdings noch erweitern. Bei der Corona-Krise war das nur möglich, weil die Menschen dahinter standen, weil sie diese politische Rahmensetzung akzeptiert haben und unterstützt haben und im Prinzip nur noch ein wenig politische Richtungslenkung brauchten, um sich dann auch tatsächlich dran zu halten. Die Triebkraft dahinter waren vor allem zum Beginn der ersten Corona-Welle, die ja retrospektiv vergleichsweise klein ausfiel, die verängstigenden Bilder aus Italien und Spanien von Krankenhäusern in der Kapazitätsüberlastung. Spätestens nach Abflachen der Infektionskurve wurden allerdings Rufe nach Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen laut. Und die Disziplin bei den Menschen ließ nach. Es fehlte jetzt die durch Schrecken erzeugte Triebkraft. Das mündete in eine Dominosteinkette aus schnellen Lockerungen und sogar in abstruse Aktionen wie die gerade eben schon angesprochenen Hygienedemos. Was wir hier sehen, ist ein Beispiel für ein Phänomen namens Vorsorgeparadox. Je mehr wir vorsorgen, umso weniger scheint es uns nötig, eben weil wir vorgesorgt haben und dadurch die Notlage gar nicht erst entstanden ist. Was dann aber bei vielen Menschen dazu führt, zu sagen, ja, guck mal, das ist so alles halb so schlimm gewesen, hätten wir jetzt aber auch nicht so einen Hermann drum machen müssen. Und das wird überdies noch weiter verstärkt oder erschwert durch Ermüdungseffekte. In Zeiten vor Corona war es ein großes Drama, wenn beispielsweise ein Flugzeug abstürzte und auf einen Schlag 300 Menschen ihr Leben verloren. Auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle hatten wir Todeszahlen von um die 1000 jeden Tag. Das entspricht also mehreren Flugzeugabstürzen jeden Tag, die jedoch nicht gleichsam mit Schrecken aufgefasst wurden, sondern mehr oder weniger zum täglichen Hintergrundrauschen wurden. Mich macht das jetzt leider sehr pessimistisch im Hinblick auf die Klimakrise. Denn es zeigt, offenbar können Menschen Gefahren nicht antizipieren. Erst wenn sie schon da sind, reagieren sie. Allerdings nicht mit viel langfristigem Durchhaltevermögen. Im Zuge des ersten großen Ausbruchs des SARS-Coronavirus 2 in Deutschland im Frühjahr 2020 hat das Schreckensmoment ausgereicht, sodass eine große Mehrheit der Bevölkerung nach entsprechender politischer Rahmensetzung wirksame Maßnahmen umgesetzt hat und das Land Deutschland damit relativ gut durch die erste Corona-Welle durchgekommen ist. Das Absurde dabei ist jetzt jedoch, dass ein halbes Jahr später, im Herbst 2020, dasselbe erneut passiert ist. Bis dahin waren sich eigentlich alle einig, was gewollt ist. Kein zweiter Lockdown. Und es war eigentlich auch allen klar, was dafür zu tun ist. Dennoch haben es die Menschen nicht geschafft, eine Situation, die gerade erst ein halbes Jahr vorher genauso schon mal passiert war, zu verhindern. Und auch noch so viele flammende Appelle aus Richtung der Politik hatten einen signifikanten, im Sinne von ausreichenden, Effekt. Erst eine neuerliche, massiv einschränkende gesetzliche Verordnung hat letzten Endes Wirksamkeit gezeigt. Zumindest war die Politik in der Lage, spät, aber zum Glück nicht zu spät, Geschlossenheit und Entschlossenheit zu zeigen. Und dies wurde auch durch die große Mehrheit der Gesellschaft, von einigen quer im Sinne von blockiert Denkenden mal abgesehen, und auch übrigens von allen seriösen Medien, geschlossen mitgetragen. In beiden Corona-Wellen und in beiden darauf folgenden Lockdowns des Jahres 2020 zeigten sich Politik, Medienlandschaft und Gesellschaft also geschlossen und handlungsfähig. Von der Politik wurden sogar Geldmengen mobilisiert, von denen ich gar nicht wusste, dass die überhaupt im Haushalt vorhanden sind. Weil hier eben letztlich, zwar spät, aber nicht zu spät, eine Krise als Krise wahrgenommen wurde. Bei der Klimakrise sehe ich selbiges seit 40 Jahren nicht. Hier wird in meiner Wahrnehmung sehr wenig in Richtung politischer Direktive gedacht und sehr viel in Richtung Freiwilligkeit und letzten Endes vernunftgetriebenes Handeln des Individuums. Leider haben wir aber eben in zwei Corona-Wellen des Jahres 2020 gesehen, dass das Individuum hierzu offenbar nicht in der Lage ist. Ich habe darüber in den nächtlichen Stunden zu Hause, nachdem ich im nächtlichen Homeoffice diese Audio-Podcast-Streams hier aufgezeichnet habe, viel nachgedacht und viel reflektiert und mir die Frage gestellt, warum ist das so? Warum sind Menschen offenbar nicht in der Lage, Gefahren zu antizipieren und sich schon vorher in der Masse so zu verhalten, dass die Gefahr eben gar nicht zur Gefahr wird? Meine Antwort auf die Frage ist, Menschen haben den Bezug zur Natur verloren. Sie sind sich der Unbeugsamkeit der Naturgesetze, sie sind sich der Kraft und der menschlichen Schwäche gegenüber der Natur nicht mehr bewusst. Das ist auch leicht zu erklären, warum das so ist. Wir haben den Eindruck, dass wir heute nicht mehr auf die Natur angewiesen seien. Wenn es draußen kalt ist, dann ist das kein Problem für uns. Dann drehen wir einfach die Heizung auf. Wenn wir Wasser brauchen, drehen wir den Wasserhahn auf. Und wenn wir Licht brauchen, dann schalten wir das Licht an. Wir sind es nicht mehr gewohnt, zu akzeptieren, dass es manchmal kein Wasser gibt, dass es manchmal kein Licht gibt und dass es manchmal keine Wärme gibt. Und dass wir dagegen als einzelne Menschen, ausgeliefert in der Natur, nichts tun können. Und uns deshalb stets der Natur anpassen müssen. Und hinnehmen, dass sie nicht mit sich verhandeln lässt, sondern uns durch ihre Gesetze eine Handlungsweise vorschreibt. Wenn wir dies könnten, dann könnten wir auch Gefahren, die von Naturgesetzen ausgehen und durch unser eigenes Verhalten zuerst eben solchen werden, antizipieren und vermeiden. Um nochmal die Corona-Analogie hierbei zu bedienen, vielleicht hätten wir auf diese Art und Weise durch Respekt und Ehrfurcht gegenüber der Unberechenbarkeit der Natur im Jahr 2020 die Corona-Fallzahlen durch Vorsichtsmaßnahmen so niedrig gehalten, dass es nicht zu gefährlichen Mutationen gekommen wäre, die im Jahr 2021 noch prägsam werden sollten. Nun ja, leider können wir das offenbar nicht. Und leider, fürchte ich, wird es beim Klimaschutz ähnlich sein. Menschen zeigen im Moment ganz in Anführungszeichen eindrucksvoll, dass sie offenbar nicht in der Lage sind, in der Masse rational, vernunftgetrieben, freiwillig das Richtige zu tun. Sie müssten es erst durch gesetzliche Rahmenbedingungen vorgegeben bekommen. Und würden dies dann auch nur akzeptieren und umsetzen, wenn bereits Schreckensbilder da sind, die sie die einschränkenden Gesetze akzeptieren lassen. Leider brauchen wir im Hinblick auf den Klimawandel wohl erst diese Schreckensbilder, um das zu begreifen. Und in der Tat hatten wir ja schon solche Schreckensbilder. Ein jüngeres, wiederum in Anführungszeichen sehr eindrucksvolles Beispiel, waren die verheerenden Buschbrände in Australien im Winter 2019-2020. Ich habe dazu mal den Satz gehört, vielleicht haben diese furchtbaren Buschbrände ein Gutes. Sie geben dem Klimawandel ein Gesicht. Oder sagen wir lieber, eine Fratze. Und umso pessimistischer stimmt mich jetzt, dass offenbar selbst das noch nicht gereicht hat. Nach den Buschbränden ist jedenfalls bisher noch nicht viel passiert. Und leider sind wir deshalb schon jetzt an einem Punkt, wo wir den Klimawandel nicht mehr umkehren können. Also zumindest nicht auf menschlich relevanten Zeitskalen. Wir können ihn nur noch in seinem Ausmaß eindämmen. Und natürlich müssen wir das jetzt tun. Gleichsam müssen wir aber auch jetzt schon Lösungen für dessen Folgeschäden entwickeln, die ja heute schon spürbar sind. Und hier kommen sie ins Spiel. Wer, wenn nicht Sie als Chemikerinnen und Chemiker, soll das denn tun? Von jetzt an kommen Sie also nicht mehr raus aus Ihrer Verantwortung. Jetzt wissen Sie von dem Problem und von Ihrer Rolle darin. Sie sind es, auf die die Menschen später setzen werden, um Lösungen zur Folgeschäden-Eindämmung zu entwickeln. Zum Glück gibt es da in der Chemie mannigfaltige Ansätze. Ein Beispiel aus meinem eigenen Forschungsgebiet, den Polymerwissenschaften, sind hydrogelbasierte Systeme zur Trinkwasseraufbereitung, um einen ganz gravierenden Folgeschaden des Klimawandels adressieren zu können, die Trinkwasserknappheit. Überdies hatten wir ja schon an manchen Stellen im Laufe unserer Vorlesung die Rolle der Chemie, speziell der physikalischen Chemie, bei der Wandlung unserer Stoff- und Energiewirtschaft in eine zyklisch erneuerbare, nachhaltige gesprochen. Das brauchen wir für die Welt von morgen, wenn das Problem nicht immer schlimmer werden soll. Am Ende dann so schlimm, dass uns auch die ausgeklügelsten technischen Lösungen nicht mehr helfen können. Sie haben dadurch also eine große Verantwortung. Das bedeutet aber auch eine riesengroße Chance. Denn wenn Sie später eine Person sind, die etwas kann, was alle brauchen, dann sind Sie gefragt und dadurch sind Sie viel wert. Also spätestens das sollte doch jetzt Motivation für Sie sein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Überdies appelliere ich aber schon jetzt an Sie, sich bereits jetzt einzusetzen, um eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes abzuwenden. Wir alle, Sie und ich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, müssen schon jetzt durch unentwegte Aufklärung, durch Kommunikations- und Multiplikationswirkung dazu beitragen, den derzeit eingeschlagenen Weg, nennen wir ihn mal Leidensweg, umzukehren und vor der ganz großen Katastrophe Schutzmaßnahmen mehrheitsfähig zu machen. Helfen Sie dabei mit, wo immer Sie können, in Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis, einfach überall. Es besteht viel Aufklärungsbedarf und gerade Rückung von Schiefwahrnehmungen. Hier mal ein Beispiel. Ich lese und höre tatsächlich in Vergangenheit vermehrt den Ausdruck klimafreundliche neue Autos. Gemeint sind damit entweder Elektroautos oder auch Verbrennerautos mit neuen, modernen Verbrennungsmotoren, die effizienter arbeiten als ältere Modelle von Verbrennungsmotoren. Und die werden dann allen Ernstes klimafreundliche Autos genannt. Hierzu müssen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stets klarstellen, Moment mal, kein Auto, wie auch immer es konstruiert ist, ist klimafreundlich. Sie sind nur verschieden stark klimaschädlich. Und dass deshalb eine Mobilitätswende etwas anderes sein muss als eine Antriebswende. Im Zuge einer Mobilitätswende brauchen wir neue Mobilitätskonzepte und nicht die alten, einfach nur mit einer anderen Antriebstechnologie. Das ist ein Beispiel, wo Aufklärungsbedarf seitens der Wissenschaft besteht. Generell besteht Aufklärungsbedarf darüber, dass wir eigentlich auch ganz andere Debatten führen müssten als das. Anstelle uns beispielsweise darüber zu streiten, wie und ob ein Tempolimit ausfallen sollte, muss es bald vielleicht schon, wenn wir noch was retten wollen, vielleicht auf ganz andere Fragen hinauslaufen, wie zum Beispiel, ob wir überhaupt noch Auto fahren dürfen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen so weitermachen und nichts tun, dann läuft es irgendwann auf Fragen wie diese hinaus, wenn wir überhaupt noch was retten können wollen. Dass wir im Moment mickrige Fragen wie die nach einem Tempolimit noch nicht mal geregelt kriegen, zeigt, wie wenig die Problematik im öffentlichen Diskurs angekommen ist. Das ganze Niveau unserer Diskussion und unseres bisherigen Handelns ist in etwa mit folgendem Bild zu illustrieren. Unser Klima steht wie ein Risikopatient kurz vor einem Infarkt, kurz vor einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch sowas deutet sich zunächst schleichend an und schlägt dann plötzlich zu. Und danach ist für den Patienten alles anders. Beim Klima sind wir im Moment in der Phase des Andeutens eines Infarkts. Und auch hier wird dieser plötzlich kommen. Und auch hier wird danach alles anders sein. Was wir also jetzt tun müssten, wäre einen rapiden Lebenswandel einzuleiten, so wie ein Risikopatient, der den Infarkt noch abwenden möchte. Was wir aber tun ist, um in dem Bild zu bleiben, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht statt einer Schachtel pro Tag nur noch eine halbe pro Tag rauchen sollen. Den Weg aus der Corona-Krise hat letzten Endes ein Impfstoff ermöglicht. Gegen den Klimawandel wird es keinen Impfstoff geben. Was wir hier brauchen, ist eine deutliche Umstellung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Wir müssen raus aus dem momentanen Zeitalter des Kapitalozäns, raus aus der auf schnellen Profit ausgerichteten Wirtschaftsweise, deren Horizont nach dem nächsten Quartalsbericht aufhört und die kurzgreifende Handlungen belohnt, die anderen Menschen und unserer aller gemeinsamen planetaren Basis schaden. Wir müssen weg von Konkurrenz hin zu Kooperation. Wir müssen hin zu einem Verständnis, dass die Erde niemandem gehört, ihre Früchte aber allen gleichsam. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, wenn Sie gerade damit gesegnet sind. Bleiben Sie tapfer, wenn Sie gerade nicht mit Letzterem gesegnet sind. Bleiben Sie optimistisch. Bleiben Sie neugierig. Bleiben Sie kritisch und selbstkritisch. Und ergreifen Sie Initiative.